Ja, liebe Gemeinde, Jens hat es schon gesagt, heute ist der erste Sonntag in der Passionszeit. Die eigene Ausrichtung überprüfen, bewusster leben. Für manche bedeutet es auch, die kleinen oder größeren Versuchungen des Alltags nicht nachgeben, standhaft bleiben. Ich habe vorhin schon jemanden flüstern hören, oh, das ist so schwer. Mit der Versuchung ist das ja so eine Sache, immer und immer wieder fordert sie uns heraus. Der Predigttext heute, der soll helfen, dem Geheimnis der Versuchung etwas auf die Spur zu kommen. Der Text, den wir gerade gehört haben, der gehört ja zu den bekanntesten der Bibel. Ich habe mal gehört, auf einem Ranking steht er so auf Platz 5. Also fast jeder kennt diesen Text. Gelingt das überhaupt, den unvoreingenommen zu hören? Es ist ja schon ein bisschen befremdlich, was uns da so zugemutet wird. Eine Schlange, die denken und sprechen kann, ein Baum der Erkenntnis, ein Gott, der in der Abendkühle durch den Garten spaziert. Wirklich kein Text, den man so aus rein geschichtlichem Interesse lesen sollte. Aha, so haben sich unsere Vorfahren damals also verhalten. Auch kein Text, von dem wir eine abstrakte Lehre aufzustellen versuchen, wie die von der Erbsünde. Der Autor unseres Textes weiß davon nichts, dass Sünde weiter vererbt wird. Er erzählt uns vielmehr eine Begebenheit, in der geht es um Gott und um uns. Und um die ehrliche Frage, wie kann es eigentlich sein, dass wir uns von Gott abwenden? Worin besteht dieses Geheimnis, dass wir uns immer und immer wieder zur Sünde, zur Abkehr von ihm verführen lassen? Wie wird man versucht, was sind die Folgen und wie steht Gott eigentlich dazu? Dem wollen wir auf die Spur gehen. Um das besser zu verstehen, müssen wir noch einen Schritt hinter diese Geschichte zurückgehen. Was war denn bis jetzt eigentlich passiert? Im Kapitel vorher erfahren wir, Gott erschafft den Menschen und noch viel mehr, die Schöpfungsgeschichte, aber Gott erschafft den Menschen. Da steht in 1. Mose 2, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau, und siehe, es war sehr gut. Sehr gut. Gott wollte nicht allein sein. Er hat den Menschen geschaffen als ein Gegenüber und er war begeistert, wie wunderbar der Mensch ihm doch gelungen ist. Sehr gut. Und jetzt soll es dem Menschen auch gut gehen. Wir lesen weiter, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden und setzte den Mensch hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Wow. Gott schafft den Menschen und er schafft einen wunderbaren Lebensraum für ihn. Was der sich alles für ihn ausdenkt, für ihn vorbereitet, so viel liegt ihm an ihm. Gott hat alles vorbereitet. Denk mal kurz darüber nach. Daran kann man so viel von Gottes Wesen erkennen, was er sich so ausdenkt. So viel Schönes, so viel Gutes für Auge und Herz, für Geist und Seele. Damit drückt er doch etwas aus. Liebe, Zuneigung, das Beste ist gerade mal gut genug. Wisst ihr, wie wir etwas für andere vorbereiten, das sagt doch etwas über uns aus, über unsere Gesinnung. Wie bereitest du einen Kindergeburtstag vor? Wie bereitest du ein Zimmer für einen Gast vor? Wie empfängst du deinen Partner, deine Partnerin, wenn er oder sie nach Hause kommt? Manchmal ist das einfach so, das ist so eine Übergabe des Chaos, aber das kann ja auch freundlich oder mürrisch passieren. In dieser Woche hat sich eines unserer Kinder ganz spontan angekündigt. Ich habe meinen Mann gebeten, einzukaufen. Er hat eine Einkaufsliste von mir erbeten und hat dann gemeint, weißt du was, diese Liste ist die reinste Liebeserklärung. Ich dachte, oh, okay, dann habe ich mir die nochmal angeguckt und dann dachte ich, ja, er hat recht. Ich habe intuitiv alles aufgeschrieben, was unsere Tochter gerne mag, weil ich mich so unglaublich auf sie gefreut habe. Also auch eine Einkaufsliste kann eine Liebeserklärung sein, habe ich gelernt. Ich glaube, ich schreibe meinem Mann auch mal eine. Ich glaube, das war so ein Wink mit dem Zaunfall. Oder stellt euch vor, in der Gemeinde, ihr kommt sonntags zum Gottesdienst, es ist kalt, schmuddelig, keine Deko, keine Musik, kein Kaffee, nichts. Was ist das? Fühlt man sich da eingeladen und willkommen? Es ist so viel vorbereitet, wenn wir sonntags hier ankommen, mit so viel Liebe. Ein ganz herzliches Dankeschön an alle die, die vorbereiten, damit wir uns hier willkommen fühlen können. Wie ich mich auf jemanden vorbereite, zeigt etwas von meinem Herzen. Man kann es schön machen. Nötig ist es nicht unbedingt. Aber was Gott sich mit dem Garten Eden gedacht hat, das ist heilsentscheidend in der Bibel. Gott ist ein bereitender Gott. Das ist das Göttliche an Gott. Am liebsten denkt er sich etwas aus für andere. Er will das Beste für Adam und Eva, für seine Menschen. Es soll ihnen gut gehen. Und die beiden fühlen sich auch wohl in diesem für sie vorbereiteten Lebensraum. Bis es zu einer Störung kommt. Am letzten Sonntag haben wir gehört, Störungen haben Vorrang. Und das ist hier auch so. Eine Schlange taucht auf. Die Schlange hatte weniger an, aber mehr drauf als alle anderen Tiere des Feldes, die Gott gemacht hatte. Das ist doch eine schöne Beschreibung, oder? Steht so in der Bibel für gerechte Sprache. Sie hatte weniger an, aber mehr drauf als alle anderen Tiere. Die Schlange sagt zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Hat Gott wirklich gesagt, von keinem der Bäume? Bevor wir uns diese Frage näher ansehen, bleiben wir mal kurz bei der Schlange. Warum denn ausgerechnet eine Schlange? Warum kein Löwe? Der würde doch viel mehr beeindrucken. Dass eine Schlange die Frau verführt, kommt nicht von ungefähr. Eine Schlange galt damals und vielleicht auch noch heute, ich weiß nicht, wie sehr ihr Schlangen mögt, die galt als unheimlich und geheimnisvoll zugleich. Der Körper ist kalt, die Zunge gespalten. Ihr Zischen ist gefährlicher als jedes Gebrüll. Eine Schlange schleicht sich heimlich an aus dem Hinterhalt. Die merkst du gar nicht. Eine Schlange ist das einzige Tier, das tötet, ohne mechanische Gewalt anzuwenden. Ganz anders als ein Löwe, der reißt seine Beute ja laut und dramatisch. Die Schlange, die tötet leise. Ein kleiner Biss, ein winziger roter Punkt. Eigentlich ist gar nichts passiert, du hast gar nichts gemerkt. Aber du bekommst einen Tropfen Gift injiziert, an dem selbst der stärkste Mensch sterben wird. Wie raffiniert. Versuchung, Sünde wirkt wie Gift, lautlos, schleichend, sanft. Ein fieser Gedanke, eine Notlüge, eine schnelle Behauptung. Eigentlich ist doch gar nichts passiert. Und das Sterben nimmt seinen Lauf. Versuchung ist leise, kommt lautlos daher, harmlos und wirkt wie ein schleichendes Gift. Die Schlange also pirscht sich an Eva heran und da muss ich schon wieder kurz innehalten. Merkt ihr was? Sie pirscht sich an Eva heran, an die Frau, nur zu ihr. Sie geht nicht zu beiden Menschen und sagt, dürfte ich mal mit euch beiden reden, euch mal was fragen. Sie geht ganz bewusst zu einem von beiden. Verführung, Versuchung beginnt mit Vereinzelung. Willst du Menschen verführen, verunsichern, dann vereinzle sie. Nimm sie heraus aus der Gemeinschaft, aus den Beziehungen. Nimm ihnen die Möglichkeit, sich zu verbinden und zu verständigen. Hast du gehört? XY hat gesagt. Z meint. Was die sich wohl wieder ausdenken. Behalt das bitte für dich, ich sage das nur dir. Ein kleiner Zungenschlag, ein schiefer Blick, eine abfällige Geste. Wie viele Intrigen werden so gesponnen? Wie viele Missverständnisse entstehen? Wie viel Misstrauen wird gesät? Wie viele Vorurteile befeuert, wenn wir voneinander ferngehalten werden? Den anderen nicht nachfragen, wie hast du das gemeint, zu dem Eigentlichen gehen? Vereinzelung ist gefährlich, Gemeinschaft dagegen schützt und macht stark. Ich musste an Corona denken, als wir vereinzelt waren. Es war so schwer, uns zusammenzukriegen. Kommunikation war ja oft wie stille Post. Und man konnte von Glück reden, wenn am Ende das rauskam, was man am Anfang gesagt hat. Vereinzelung ist gefährlich und das scheint die Schlange nur zu gut zu wissen. Sie schnappt sich Eva und beginnt das Gespräch mit einer scheinbar harmlosen Frage. Sollte Gott gesagt haben, dass ihr von all diesen Bäumen im Garten nicht essen dürft? Von diesem einen Baum, Entschuldigung, dass ihr von diesem einen Baum im Garten nicht essen dürft? Das stimmt gar nicht. Gott hat seinen Menschen den ganzen Garten zur Verfügung gestellt. Sie dürfen von allen Bäumen essen. Alles ist erlaubt. Nur ein einziger Baum war verboten. Dieser eine Baum bringt den Tod, sagte Gott. Und nun kommt die Schlange. Ist eigentlich alles verboten hier im Garten? Man wird doch noch mal fragen dürfen, ist es eigentlich normal, dass Gott alles verbietet? Die Schlange verdreht die Tatsachen und stellt Gott in ein schlechtes Licht. Versuchung verdreht die Tatsachen und stellt Gott in ein schlechtes Licht. Aber diese Taktik zeigt Wirkung. Bis gerade eben hat Eva noch gar keinen Mangel empfunden. Es ging ihr bestens. Aber auf einmal ist da dieser Stachel. Warum ist uns mitten in diesem schönen Garten eigentlich eine Grenze gesetzt? Warum erlaubt uns Gott denn nicht alles, was gut aussieht? Wie gemein. Kennt ihr das? Da bist du glücklich und zufrieden und dann bringt dich einer auf einen Gedanken und du gerätst ins Grübeln. Stell dir mal vor, du bekommst eine Gehaltserhöhung, 100 Euro, du freust dich, deine Arbeit wird anerkannt, du fühlst dich wertgeschätzt. Dann nimmt dich ein Kollege zur Seite und sagt, du, XY macht genau die gleiche Arbeit wie du und die hat 150 Euro bekommen. Boah, wie kann das denn sein? Macht das was mit dir? Ich muss manchmal ans Buffet denken. Mensch, guck mal, da steht so leckerer Fisch. XY war schon dreimal da, aber du hattest ja noch gar nichts. Da wird man doch ein bisschen unruhig. Eva weist die listige Frage der Schlange erstmal weit von sich. Wir essen doch von den Früchten der Bäume im Garten. Also wirklich, Schlange, was du da sagst. Wir dürfen doch essen. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten, da hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Eva verteidigt Gott zuerst. Aber da merkt man, die Schlange hat den wichtigen Punkt schon getroffen. Das Gift des Misstrauens wirkt. Denn Gott hat nichts davon gesagt, dass man stirbt, wenn man die Frucht nur berührt. Es war nur vom Essen die Rede, nicht vom Berühren. Aber Eva macht daraus, wir dürfen nicht davon essen und wir dürfen auch nicht berühren. Sie erweitert das Verbot. Plötzlich stirbt man schon, wenn man die Frucht nur anfasst. Und der Baum der Erkenntnis, dieser eine Baum, wird für Eva der verbotene Baum in der Mitte des Gartens. Eine scheinbar harmlose Frage, nur mehr braucht es manchmal gar nicht. Und die Schlange hat ihr Ziel erreicht. Sie lockt Eva in einen Tunnelblick. Die sieht überhaupt nicht mehr auf den Reichtum, die Vielfalt, die Fürsorge Gottes, was er ihnen alles gönnt und erlaubt. Ihre Gedanken kreisen nur noch um das Tabu, diese eine verschlossene Kiste in der Küche. Wo ist der Schlüssel? Alles andere steht zur Verfügung, jede Schublade ist erlaubt. Diese Kiste, die ist interessant. Versuchung verdreht die Tatsachen und stellt Gott in ein schlechtes Licht. Plötzlich ist er, der verbietet. Es läuft gut für die Schlange. Die fragt jetzt nicht mehr, sondern beschwichtigt. Ganz bestimmt werdet ihr nicht sterben. Also Eva, deine Frömmigkeit in allen Ehren, glaub mir, sieh die Dinge nicht so verbissen, gleich mit Leben oder Tod zu kommen, übertreib es mal nicht. Den Schaden verharmlosen und kleinreden, auch so funktioniert Versuchung. Wer weiß denn, ob das wirklich so schlimm ist, wenn man macht, was man nicht soll? Wer wird denn gleich von Sterben reden? Ein bisschen flunkern ist doch gar nicht schlimm. Seinen eigenen Vorteil suchen auf Kosten anderer, alle machen das doch. Ein kurzer Flirt, der zerstört doch keine Beziehung. Das bringt dich doch nicht weg von Gott. Das bringt dir doch nicht gleich den Tod. Den Gewinn der verbotenen Tat, den macht die Schlange größer. In den buntesten Farben malt sie aus, was Eva gewinnt, wenn sie sündigt. Stell dir vor, Eva, du isst von diesem Baum, dann bist du größer als Gott. Keiner sagt dir mehr, wie du zu leben hast. Du bist völlig frei. Der große und gütige Gott, der alles erlaubt, nur dieser eine Baum ist tabu, der wird plötzlich kleinlich und streng gemacht. Der gönnt dir nicht, der engt dich ein. Und dem willst du vertrauen? Willst du nicht frei sein? Ach du brave kleine Eva, so naiv, das Leben zieht an dir vorbei und du hast das Nachsehen. Versuchung verdreht die Tatsachen, sie verharmlost den Schaden und beschönigt den Gewinn. Gott wird in ein schlechtes Licht gestellt. So beginnt Abwendung von Gott. Das wirklich Tragische daran ist, der Mensch wendet sich von einem Gott ab, den es so gar nicht gibt. So ist Gott nicht. Im Gegenteil. Aber wenn einmal Misstrauen gesät ist, ist es schwer, einem Gott zu glauben, der dich liebt und der dich beschenken will. Der dir so viel Gutes bereit ist, alles ist dir erlaubt, von allen Früchten darfst du essen. Nur von diesem einen Baum nicht und das geschieht zu deinem Schutz. Aber das andere darfst du doch entdecken, freu dich doch. Aber Eva ist jetzt so fixiert auf diesen Baum, die Schlange hat es fast geschafft, Eva kann nicht länger widerstehen, sie wird schwach, sie nimmt von der Frucht und isst und gibt auch dem Mann neben ihr. Und der isst auch. Ganz ehrlich, Adams Rolle in dem Ganzen, die ist wenig schmeichelhaft. Adam isst, was man ihm vorsetzt. Eva wird gern als die Verführerin dargestellt, die Frau ist an allem schuld, aber das ist sehr einfach, muss ich sagen, und auch zu einfach. Denn mal ehrlich, Adam denkt nicht, sondern haut einfach rein. Ich hatte Hunger und es sah gut aus. Ja, so simpel. Kein Gedanke daran, dass er Eva vielleicht mal gehindert hätte oder sich in das Gespräch mit der Schlange eingemischt hätte. Und trotzdem gilt über Jahrhunderte hinweg die Frau als die, mit der das Unglück in die Welt kam. Bei Gott allerdings kann Adam mit seinem Verhalten so gar nicht punkten. Was sagt Gott überhaupt zu allem? Gott macht seinen Abendspaziergang durch den Garten. Zum ersten Mal in ihrem Leben laufen Adam und Eva ihm nicht fröhlich, freudig entgegen, sondern vor ihm weg, fliehen vor seiner Nähe ab ins Gebüsch. Wo ist denn das Vertrauen geblieben, die Vertrautheit? Da kauern sie in ihrem Versteck und hören, wie Gott sie sucht. Adam, Mensch, wo bist du? Komm doch her zu mir. Ich habe überlegt, wie hat Gott das gerufen? Wie ein Befehl, streng, gebieterisch oder wirklich lockend? Ich vermisse dich, ich finde dich gar nicht. Wo bist du denn? Komm doch her zu mir. Jedenfalls hält Adam es nicht mehr aus und gibt sich zu erkennen. Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Das ist neu, diese Scham. Adam schämt sich für seine Nacktheit. Er erkennt sich und er blickt in seine Abgründe. Gott hakt nach, aber wer hat dir denn gesagt, dass du nackt bist? Das weiß ich doch, bisher hat es dir nichts ausgemacht. Hast du von dem Baum gegessen, Adam? Darauf geht es eine ganze Weile hoch her. Einer schiebt die Schuld auf den anderen. Adam und Eva reden sich um Kopf und Kragen, bis Gott dem Ganzen ein Ende setzt und ihnen die Konsequenzen aufzeigt. Das, was sie getan haben, hat Folgen. Der Griff nach diesem Baum bewirkt Zwietracht unter den Menschen. Er bewirkt Furcht und Scham voreinander und vor Gott. Ab jetzt wird Schmerz und Zwietracht, Leid und Mühe zu ihrem Leben dazugehören. Und das war anders gedacht. Das gehörte nicht zu Gottes ursprünglichen Programm. Gott will die Schmerzen nicht. Gott will die Verzweiflung nicht. Gott will die Feindschaft nicht. Aber er kann seine Menschen nicht vor den Folgen der Sünde schützen. Er verharmlost die Sünde nicht. Und er verantwortet, er wünscht, dass seine Menschen selbst die Verantwortung tragen. Das traut er ihnen zu. Was er aber tut, er lässt sie nicht los. Er hilft ihnen, unter diesen veränderten Bedingungen zu leben. Und es ist fast berührend, finde ich, dass er ihnen Felle macht, dass sie ihre Blöße bedecken. Stellt euch das mal vor, einen Gott, der sich da hinstellt und Felle näht, damit die Menschen sich doch noch ein bisschen geschützt fühlen, weil sie diesen Schutz ab jetzt brauchen. Wie liebevoll. Liebe Gemeinde, Versuchung ist leise, vermeintlich harmlos. Wie oft sind wir an ihr schon gescheitert und werden weiter an ihr scheitern, viele Male. Und wie hier in dieser Geschichte mutet Gott uns zu, mit den Folgen zu leben. Aber er lässt nicht ab von uns. Er sorgt sich um uns und er ermöglicht einen neuen Anfang immer wieder. Er verharmlost nicht die Folgen. Wir sind verantwortlich und er ermutet uns zu, diese Verantwortung für uns zu übernehmen. Aber ich glaube, manchmal fragt er sich schon, warum? Warum eigentlich? Es ist so viel Gutes vorbereitet. Werden wir wahr vor Gott? Versuchen wir, ihm zu glauben, was er für uns bereithält, ist gut. Und lassen wir uns nicht von der Versuchung davon abhalten, das Versuchen zu glauben. Amen.